Frisch, Bayern genießen im März mit Gerald Huber.
Gescheit kalt war es diese Woche, oder wie wir hier im Süden Deutschlands sagen täten, frisch. Ein hochinteressantes Wort und durch deutsch. Warum, das wollen wir in der heutigen Sendung klären, in der wir außerdem eine ganze Menge außerordentlich frischer Themen für Sie versammelt haben. Frisch gebadet, der Pfaffenhofener Bestsellerautor Steffen Kopetzky und seine Regentonne. Frisch geworfen, jetzt kommen die jungen Wildschweine zur Welt. Frisch verliebt, Wassily Kandinsky und Gabriele Münter in der Karl-Münzer Sommerfrische. Frisch geerntet, Neuigkeiten aus dem Garten. Frisch gebacken, Bamberger Kunigundenringe. Frisch gerührt, fränkischer Zibeleskäse. Frisch gemolken, was man mit Allgäuer Milch alles machen kann. Viel frisches Vergnügen in der kommenden Stunde Bayern genießen. Frisch, das ist keineswegs ein Euphemismus, also eine sprachliche Verharmlosung offen fühlbarer Kälte, sondern ein ganz eigenständiges süddeutsches und damit hochdeutsches Wort für kalt. Das Wort ist gewissermaßen beispielhaft für die Entstehung des Deutschen aus seinen beiden Vorgängersprachen, dem Romanisch-Lateinischen und dem Germanischen. Und es zeigt, wie schließlich beide zu einer untrennbaren Einheit verschmolzen sind. Althochdeutsch frisk heißt frisch. Im Lateinischen gibt es das Wort frigeo, ich friere, und frigidus, kalt. Fresk hat in den germanischen Sprachen immer so viel bedeutet wie jung, neu, unbearbeitet. Beide Wörter haben ihren Weg zunächst selbstständig weitergeführt. Aus frigidus wurde romanisch frigido, italienisch freddo. Aus dem germanischen fresk wurde zum Beispiel englisch fresh. Aber das germanische Wort ist im frühen Mittelalter auch nach Italien gekommen. Der bekannteste Worterbe ist italienisch fresco, der neue, frische Putz, auf den die Künstler ihre Fresken gemalt haben. Bei uns im Alpenvorland, wo das Deutsche aus seinen romanischen und germanischen Wurzeln entstanden ist, da sind germanisch fresk und romanisch frigido miteinander zu Alt- und Mittelhochdeutsch frisk bzw. frisch verschmolzen. Und mit den Wörtern haben sich auch die Wortbedeutungen vermischt. Frisch heißt bei uns beides. Neu, unberührt, jung und kalt gleichermaßen. Das zeigt sich exemplarisch im folgenden Beitrag. Wenn der Pfaffenhofener Bestsellerautor Steffen Kopetzky in seine dafür extra gereinigte Regentonne steigt, um ein Eisbad zu nehmen, dann frischt er sich natürlich nicht ab. Das hat er bei diesen frischen Temperaturen nicht nötig. Aber er kommt erfrischt heraus, als neuer Mensch sozusagen.
Also man kriegt halt einen ganz anderen Blick auf die Welt, wenn man in der Eistonne sitzt und auf die Welt so schaut. Man spürt so Elementarkräfte, die an einem arbeiten. Und man erfährt sich selbst auf eine interessante Weise. Und auch gleichzeitig ist man trotzdem irgendwie auch ein bisschen körperlos. Also man schwebt so in der Kälte, man wird so eingepackt davon. Und klar, also ich meine, es ist natürlich dann auch immer so ein bisschen sportlich, weil man eben jeden Morgen so ein bisschen schaut, wie lange halte ich es aus. Und wenn es richtig kalt ist, dann zittert man nachher und hat all diese ganzen Effekte natürlich.
Ich denke mir, Eisbaden in der freien Natur, man bewegt sich ja dann, also man möchte ja dann schwimmen, man geht ja da nicht rein und steht still. Hier in der Tonne hast du keine Chance. Ist da der Fluchtreflex nicht umso größer?
Nein, das ist ja eine Frage des Wollens und der gedanklichen Vorbereitung.
Und wenn du jetzt einsteigst, kannst du dann überhaupt noch mit mir sprechen?
Ich würde sagen, wir lassen es mal drauf ankommen.
Wir probieren es mal
aus. Also ich habe jetzt den Deckel, da habe ich so einen Stein drauf, damit es bei den Stürmen dieser Tage nicht weggeweht wird. Und hier ist jetzt das Wasser. Das ist die Menge, die man braucht, damit es eben dann voll ist. Ja, es ist also zwei Drittel.
Ich tue mal meine Hand rein. Ja, schon eisig kalt.
Eisig kalt, ja.
Ohne mit der Wimper zu zucken.
Oh. Oh. Ja, es ist schon immer herrlich. Der erste Moment ist immer so, ist immer so frisch.
Schaust du in deinen Garten?
Ja, ich schaue auf meine Bonsai-Sammlung, die da im Winterquartier unter dem Laub ruhen, und überlege mir, wie ich sie dann im April oder wann rausholen werde. Die große Kiefer da, die muss ich zurückschneiden und eben in einen schmalen, flachen Topf setzen.
Da wirst du zum Gärtner in der Tonne. Ich dachte, da wirst du noch mehr zum Schriftsteller.
Ja, Gärtnern ist meine große Leidenschaft. Die Verbindung mit der Natur, auch das Gemüsegärtnern. Und Schriftsteller bin ich ja über allem. Also ich verarbeite ja alles, was ich erlebe in der Literatur. Die Eistonne ist eigentlich wirklich Meditation, wenn du nicht gerade da bist und mich dazu zwingst, die ganze Zeit irgendwas zu sagen.
Tut mir leid, wir sind jetzt mal kurz still, dass es meditativer wird.
Das Schöne ist natürlich, wenn man die Vögel sieht. Ich mag die Vögel so gern. Und zum Glück haben wir noch einige. Wir sitzen dann drumherum auf der Birke und in der Hecke und da ist wieder eins. Das freut mich so sehr.
Kein Eis in der Tonne, aber man sagt ja schon, Eisbaden ist es sogar zwischen 5 und 10 Grad. Klingt jetzt gar nicht so kalt. Wie kalt ist es jetzt in der Tonne? Weißt du das ungefähr?
Ich schätze mal 4 Grad.
Wie lange bleibst du für gewöhnlich da drin?
Da habe ich jetzt keine Vorgabe, also bis ich halt dann denke, dass es jetzt reicht.
Der Rekord liegt bei über 2,5 Stunden.
Ja, es gibt Leute, die trainieren das richtig, die machen Sport draus.
Keine Messerstiche auf der Haut?
Also jetzt gerade ist es so eine Form von, es prickelt ein bisschen. Die Hände sind am meisten betroffen, die Füße, die Gliedmaßen sind die, denen es am schwersten fällt, weil die natürlich am schlechtesten durchblutet sind. Und langsam kommt so die Idee auf, dass ich vielleicht jetzt dann auch wieder rausgehen will.
Auf jeden Fall, du darfst. Aber mich muss man ja nicht fragen.
Ja, das ist nett, ja. Also, danke.
Du hast gesagt, Schriftstellerei hat sehr viel mit Selbstdisziplin zu tun. Das Eisbaden hat auch sehr viel mit Selbstdisziplin zu tun.
Das stimmt, dass man eben tatsächlich sich aufrafft. Manchmal möchte man nämlich gar nicht, denkt man sich, dass es doch dann zu kalt wäre. Und da überwinde ich mich schon jeden Morgen und setze mich dem kalten Wasser aus. Und klar, das ist Teil unserer Disziplin, vor das leere Blatt oder das leere Word-Dokument sich zu setzen und was zu schaffen, was es vorher nicht gab.
Willensstärke ist gefragt und jetzt geht's wieder raus.
So, jetzt machen wir den Deckel drauf. Ja, ich bin schon ein bisschen steif, also klamm. Die Haut fühlt sich taub an, das ist normal und ziemlich...
Gut durchblutet, gell?
Ziemlich rosa, ja.
Ja.
Krebsrot.
Oder Babyrosa. Es ist so wie eine Stunde joggen. Man kann es auch abkürzen, man kann ein paar Minuten ins Eisbad steigen.
Es tut mir gut am Morgen, ich stehe auf, ich komme gut in den Tag und ich bin stolz drauf. Es gibt mir inspirative Impulse.
Und jetzt startest du frisch in den Tag. Danke, dass ich dich begleiten durfte.
War mir ein Vergnügen, komm gerne wieder. Und nächstes Mal steigst du auch rein.
Ohne Mikro und da muss mich irgendwer rausziehen. Ich schaffe es dann selber nicht mehr.
Du würdest dich wundern, probierst du, du kannst es gleich probieren.
Ich denke da an die frisch gegründete Spider-Murphy-Gang 1978. Splish, splash, I was taking a bath. Long about Saturday night. Rubbed up, just relaxing in a tub. Thinking everything was alright. Well, I stepped out the tub, put my feet on the floor. I wrapped the towel around me and I opened the door. And then... Splish, splash, I jumped back in the bath. Well, I was out to know there was a party going on. There was a splishing and a splashing, feeling with the feeling, moving and a grooving, rocking and a rolling. Frisch. Wichtig bei uns im Süden ist das lange I, wie auch in Tisch oder Fisch. Neuhochdeutsch hat sich das lange I von Frigidor, das im Mittelalter noch überall gang und gäbe war, bloß im Bayerischen erhalten. Frisch. Wenn er auf den Tisch kommt, ist der Fisch hoffentlich frisch. Wobei auch, wenn ein Fisch ein Kaltblüter ist, auf dem Tisch sollte er schon warm sein. Also warm und frisch. Hier kommt halt der germanische Wortbedeutungsanteil von frisch zum Tragen, unberührt neu. Deswegen gibt's auch Leute, die stoßen sich dran, wenn zum Beispiel, wie man häufig hört oder liest, von einer frisch renovierten Wohnung die Rede ist. Renovieren heißt erneuern. Und neu erneuern wäre halt doppelt gemoppelt. Da muss man aber einschränken. Frisch kann nicht nur ein Adjektiv sein, sondern auch ein Adverb, also ein Beiwort zu einer Tätigkeit. Und da bedeutet es auch so viel wie jüngst. Und gegen eine jüngst renovierte Wohnung ist nun wirklich nichts einzuwenden. Nur vor diesem Hintergrund ist zu verstehen, warum junge Wildschweine, die jetzt im März auf die Welt kommen, also jüngst geboren sind, Frischlinge heißen. Wer in den nächsten Wochen im Wald unterwegs ist, sollte höllisch aufpassen, dass er nicht einer frisch führenden Bache begegnet. Eine solche kann nämlich höchst ungemütlich werden. Da ist es weitaus komfortabler und genussvoller, sich zum Beispiel auf dem Wildberghof in Buchet im Landkreis Deggendorf damit zu beschäftigen.
Direkt beim Wildberghof der Familie Gstettenbauer liegt der Hirschpark Buchet. Eines von zwei Reservaten, in denen er Wild hält, erklärt Thomas Gstettenbauer. Und heute bekommt man ihn zu sehen, den König der Wälder, den Rothirsch.
Ja genau, da oben sehen wir jetzt die Rothirschherde, kommen wir eh, der Platzhirsch ist dabei. Die tut das wieder jetzt auch mit gut, wieder, wenn es Schilaffer können da in der Wart und nicht durch den Schnee stapfen müssen. Und dann an der Futterkasten oben, da steht der Dammhirsch. Ja, die Dammhirschen, die sind immer gern am Fressen. Und der Hirsch hat den großen Vorteil, dass er im Winter seinen Energiehaushalt zurückfährt. Und man sieht die wirklich einmal am Tag einmal an der Futterung und so sind die den ganzen Tag liegen die in der Deckung. Okay?
Im Hofladen kann man hier verschiedene Salamis und Schinken vom Wild kaufen, aus dem eigenen Betrieb. Und natürlich kommt im Wildberghof Hirschbraten oder Rehrücken auf den Tisch. Aber auch Wildschweingerichte sind gefragt. Die Wildschweine schießen Thomas und sein Vater Ludwig selber. Oder sie bekommen die Wildschweine von Jägern geliefert.
Entweder wir gehen da im Geibum mit einem mit oder die schießen halt eine, die bringen es uns. Oder wir haben auch im Vogelsang also Pirschbezirk für die Staatsforsten. Da haben wir auch mal hin und wieder das Glück, dass wir Sau schießen. Wobei das Problem ist, da tun wir so die Bäckerelle untersuchen, die tun wir immer machen. Und da sind da leider oft noch welche auch sehr belastet und die werden dann auch weggeschmissen. Aber so wenn wir jetzt vom Geibum in der Regel, da haben wir oft 0 Bäckerelle oder 35 oder so ganz minimal. Und am liebsten ist uns natürlich so 30, 40 Kilo Schweinerl und das ist ein super Fleisch.
Besonders gut munden junge Wildschweine, die schon etwas älteren Überläufer oder die Frischlinge.
Ja, das ist so, die brüten sich halt die Jäger meistens selber. Weißt du, weil das ist natürlich nicht so viel Fleisch und so. Aber wenn man so 30, 40 Kilo Sau hat, dann hat man halt ein wenig eine Ausschlachtung und dann hat man schon einfach gescheite, schöne Bratenstücke oder so, wo man eher in der Gastronomie auch wieder gut verwenden kann.
Die Küche im Wildberghof ist der Herrschaftsbereich von Mutter und Seniorchefin Sigrid Gstettenbauer. Wildschweine sind schon etwas Feines, sagt sie.
Ja, die Frischlinge, die sind nicht so leicht zum Kriegen. Für uns selber, wir kochen gern, wenn man so einen Frischling hat und dann isst man auch selber wieder gern. Bloß das ist nicht so häufig. Man kommt da nicht so leicht dran, als wir an so einen Überläufer. Aber vom Fleisch her, von der Qualität, ist das bis zu 50, 60 Kilo genauso gut. Man kocht halt ein bisschen länger, weil es dann eben nicht mehr so wie ein Kälber ist. Aber es muss nicht gleich ein Frischling sein.
Und Wildschwein kommt bei Sigrid Gstettenbauer in verschiedenen Varianten auf den Tisch. Sie sagt, alle schmecken.
Man kann jetzt einen Nacken in der Röhre braten, wie ein normaler Schweinsbraten, und mit Bier aufgießen. Das ist natürlich ganz was Herzhaftes. Die mageren Stücke von der Keule, die macht man halt im Topf, die schmort man, die werden dann mit Rotwein aufgossen und wird dann eine schöne Wildsauce dran gemacht. Und nicht zu verachten ist halt auch das Gulasch oder mehr Wildschweinpflanzerl. Hirsch und Wildschweinpflanzerl gehen bei uns schon auch sehr gut. Gerade die jungen Leute, die gern so kurze Gerichte oder einfach was Leichtes essen. Also es ist in jeder Weise gut zum Hernehmen.
Auch Ludwig Gstettenbauer schwört auf Wild, zumal das vom eigenen Hof. Etwas Besseres gibt es nicht, versichert der Seniorchef.
Wir haben auf unsere Bergwiesen lauter gut Gras, die kriegen alles, was ist. Wir sind natürlich Biobetrieb. Das heißt, da kommt kein Pflanzenschutzmittel, keine künstlichen Dinge nicht auf die Weiden. Und im Winter futtert man ein Bio-Hai dazu. Also optimaler kann man die Tiere nicht versorgen.
Und Ludwig Gstettenbauer leistet auch seinen Beitrag dazu, dass immer wieder mal ein Wildschwein ins Haus kommt.
Es ist alles da, verschiedene Arten von Wildtieren. Und dann, wenn man eine Wildsau kriegt oder selber schießen, ich habe heuer schon 4 Stück geschossen, die verarbeitet man natürlich.
Juniorchef Thomas Gstettenbauer führt mich in die Küche, alles ist picobello sauber. In einem roten Wandel liegt ein Wildschwein oder was von ihm übrig geblieben ist.
Da sieht man jetzt eigentlich, was von einer so 40 Kilo Überläuferbachen überbleibt. Das sind vielleicht 20 Kilo Fleisch. Und da haben wir halt da die schönen Lenden, die kann man schöne Steaks machen natürlich. Gell? Dann ein Hals, den mag ich ganz, ganz gern. Ja, und dann haben wir halt auch Wurstfleisch mit erinnert. Und Bauchlappen, da machen wir dann Wildschweinpflanzerl. Und deswegen sehe ich, das ist super, von der vorher schon ein super schönes Fleisch, so rosarot. Und wenn die gescheit geschossen sind, dann hat man da eigentlich ein biologisch gutes Fleisch.
Voraussetzung ist natürlich, dass das Tier sauber geschossen worden ist, erklärt Jäger Thomas Gstettenbauer.
Wenn man jetzt so einen Rotten vor sich hat, sollte man eh alles gerne ausschießen. Weißt du, dann im Endeffekt hat man dann eh oft um 15, 20 Kilo in so einen Frischling oder halt dann immer so einen Überläufer.
Mit dem Beginn der Fastenzeit am Aschermittwoch war in den alten Bauerngesellschaften auch die lange Fest-, Ferien- und Freizeit zu Ende, die im Prinzip den ganzen Winter über gedauert hat. Im Winter war ja nicht viel zu tun und man konnte frei machen, sich Zeit, Weile nehmen. Schlenkelweil hat man bei den Bauern früher dazu gesagt, wenn man sich derweil lassen konnte mit der Arbeit, um angenehmeren Beschäftigungen nachzugehen. Dazu musste man sich allerdings die Erlaubnis seines Herrn holen, eben Erlaub, Urlaub nehmen. Außer es war eh ein offizieller Feier- bzw. Ferientag. Das deutsche Feier und das lateinische Feria sind ja das gleiche Wort. Wir sagen heute Ferien und Urlaub, wenn wir eigentlich Freizeit meinen. Und dafür haben wir ein paar Wochen im Jahr, bevorzugt im Sommer, wo wir unter anderem an Orte fahren, die früher bei adligen und reichen Bürgern schon beliebt waren. Allerdings unter anderem Vorzeichen. Im Winter hat man früher die Stadt, ihre Bequemlichkeiten und Unterhaltungsmöglichkeiten in großer Gesellschaft geschätzt. In der warmen Jahreszeit aber ist man für einige Monate umgezogen, ins Landhaus, auf den Sommersitz, um der Hitze und dem Gestank der Stadt zu entkommen. Man fuhr in die Sommerfrische. Dort konnte man sich erfrischen, in beiden Wortbedeutungen. Es war nicht nur kühler, man konnte auch neue Kräfte tanken, sich erneuern. Unter anderem auch deswegen, weil man es insgesamt lässiger angehen konnte. Schließlich war man auch der sozialen Kontrolle seiner gewohnten Umgebung entzogen. Man kam auf andere Gedanken, begegnete anderen Menschen. Es war Frühling, möglicherweise Mai. Und auf einmal war man frisch verliebt. So wie eines der berühmtesten Liebespaare der Kunstgeschichte, Gabriele Münter und Wassily Kandinsky, die sich vor bald 120 Jahren während einer Sommerfrische an einem der Sehnsuchtsorte deutscher Landschaftsmaler kennenlernten, in Karlmünz in der Oberpfalz.
Da ist ein Riesen-Oschi von Fritz Bayerlein, den tue ich jetzt nicht, aber...
Martin Meyer sichtet die Bestände. In seiner Galerie in Karlmünz lagern viele Zeichnungen und Gemälde mit Ansichten der malerischen Marktgemeinde am Zusammenfluss von Naab und Vils.
Also da haben wir noch eine schöne Ansicht. Willi Ulfig, der war 1954 und hat in so spätexpressionistischem Stil Karlmünz gemalt. Man sieht andeutungsweise die Burgruine, die Brücke, natürlich den Kirchturm. Und da vorne wieder den Fluss.
Kaum ein anderes Ensemble im Osten Bayerns ist so oft gemalt worden wie dieses. Es gibt tausende von Karl-Münz-Bildern und sie sind über die ganze Welt verteilt.
Das Weiteste, was ich angeboten bekommen habe, war ein Bild aus Australien, aus England. Und das, was ich persönlich gekauft habe, war mal so ein kleines Ölbild in den USA. Also Karl-Münz ist schon in der ganzen Welt vertreten.
Vor 120 Jahren entdeckten Münchner Künstler den malerischen Ort im Naabtal. Der Landschaftsmaler Charles Palmier ist der Erste, der mit einer Schülergruppe nach Karlmünz kommt. Von da an gibt es kein Halten mehr. Wer etwas auf sich hält in der Münchner Szene, der bucht eine Sommerfrische in Karlmünz. Schon im März 1903 jedenfalls weiß der Münchner Stadtanzeiger zu berichten:
Ein reizendes Stückchen Erde in unserem bayerischen Heimatland haben Münchner Künstler entdeckt. Der Ort, von dem hier die Rede ist, ist Karlmünz an der Naab, das mit Recht Perle des Naabtals genannt wird. Ein Besuch dieses entzückenden Nestes kann angelegentlich empfohlen werden.
Vielleicht ist es diese Zeitungsnotiz, vielleicht eine Postkarte von Karlmünz, die im gleichen Jahr Wassily Kandinsky in München in die Hände fällt. Der Maler jedenfalls setzt sich in den Zug nach Regensburg, dort schwingt er sich auf sein Fahrrad und radelt die 30 Kilometer das Naabtal hinauf. Kandinsky quartiert sich in Karlmünz ein, aber er hat nicht vor, seine Sommerfrische hier alleine zu verbringen.
Da schreibt er an die Münter: So was Feines, Vielseitiges, Sympathisches findet man nicht leicht wieder. Also Karlmünz ist gemeint. Ja, und die Münter ist der Einladung gefolgt und kam dann 2 Wochen nach Kandinsky hier. Die hat ein Schiff genommen. Damals gab es eine Bootslinie von Regensburg nach Karlmünz. Die Fahrt hat 4 Stunden gedauert.
In den folgenden Wochen wird aus den beiden Sommerfrischlern ein Liebespaar. Münter und Kandinsky logieren, wie viele andere Künstler damals auch, im Gasthaus zur Roten Amsel, ein für seine Zeit topmodern ausgestattetes Gästehaus.
Es ist ein Foto, da sitzen die Künstler versammelt am Tisch in der Roten Amsel. Also das ist Kandinsky, Münter. Und man sieht, es ist fein eingedeckt, der Kellner mit Frack und weißer Schürze, also das ist schon was Feineres.
Es ist eben nicht nur die pittoreske Kulisse, die Karlmünz so attraktiv für Künstler macht. Die Herrschaften aus der Stadt wollen auch in der Sommerfrische auf ihren Komfort nicht verzichten.
Was die Herren natürlich auch wollen, die brauchen ein Ambiente, was auch professoralen Ansprüchen genügt. Und das Besondere, es gibt ja um 1900 nirgends fließendes, warmes oder kaltes Wasser in den Unterkünften. Und die Rote Amsel, die hat hier ein Flussbad.
Und so vergeht der Sommer 1903 in Karlmünz. Münter und Kandinsky sind verliebt, aber auch produktiv. Es entstehen eine ganze Reihe von Karlmünz-Gemälden. Viele dieser Bilder sind heute Bestandteil der Sammlung des Münchner Lenbachhauses. Die übrigen sind in alle Welt verstreut. Es ist utopisch, dass eines dieser Gemälde jemals an seinen Ursprungsort zurückgeholt werden könnte. Zuletzt wurde bei Sotheby's in London ein in Karlmünz entstandener Kandinsky versteigert, aufgerufen für 650.000 Pfund Sterling. Das sind umgerechnet fast 780.000 Euro. So gibt es also kaum mehr Spuren, die Münter und Kandinsky in Karlmünz hinterlassen hätten. Nicht einmal für einen Eintrag ins Gästebuch der Gemeinde hat es anno 1903 gereicht.
Im Sommer, als der Kandinsky hier waren, waren noch 38 andere Maler hier. Und Kandinsky hat man wahrscheinlich für so unbedeutend gehalten, dass man ihn nicht extra gebeten hat, sich ins Gästebuch einzutragen.
Immerhin, an der Fassade des Wirtshauses zur Roten Amsel, das leider nicht mehr bewirtschaftet wird, hat man Gabriele und Wassili als Wandmalerei verewigt. Hier schauen die beiden herunter auf Karlmünz, wie zwei frisch Verliebte.
Und wir schauen uns an, was sich die zwei schon angeschaut haben, auf einem Vorfrühlingsspaziergang durch die sommerfrische Karlmünz hinauf auf den Karlmünzer Burgberg, wo sich Kandinsky und Münter gegenseitig gemalt haben. Tipps dazu auf unserer Bayern-Genießen-Seite. Im ewigen Kreislauf aus Werden und Vergehen stehen die Zeichen jetzt eindeutig und für jeden sichtbar auf Anfang. Bevor die Römer ihren Neujahrstag auf den Zeitraum der Wintersonnenwende gelegt haben, war der März der erste Monat des neuen Jahres. Was erstens erklärt, warum der damals 12. Monat, Februar, bis heute der Rumpfmonat ist, für den einfach nicht mehr genug Tage vorhanden waren, und warum September, Oktober, November und Dezember immer noch so heißen, obwohl sie längst nicht mehr 7., 8., 9. und 10. Monat des Jahres sind. In der Wintersonnenwende hat der Tag zu wachsen begonnen. Unmerklich zunächst, mittlerweile aber ist er schon mehr als 3 Stunden länger geworden und damit auch heller und frischer. Das Jahr ist noch frisch und endlich ist, obwohl es noch ziemlich frisch ist, der Frühling, der meteorologische zumindest, ganz frisch eingekehrt. Ich kenne eine ganze Reihe Leute, die um diese Zeit voller Unruhe sind, weil sie es schon gar nicht mehr erwarten können, dass es endlich draußen wieder aufgeht, auf dem Feld oder zumindest im Garten, jetzt wo Schneeglöckerl und Krokus längst blühen und dem tristen Wintergrau wieder ein bisschen frische Farbe entgegensetzen.
Braune Wiesen, kahle Bäume, leere Vorgärten. Der Winter hat sich noch nicht ganz von uns verabschiedet. Umso farbenprächtiger leuchtet es jetzt in den Gärtnereien und Pflanzenmärkten, wo Primeln, Narzissen, Stiefmütterchen und Gänseblümchen um die Wette blühen und die Kundschaft schon voll auf Frühling eingestellt ist, so wie hier in Bad Kissingen.
Auf jeden Fall freut man sich auf den Frühling. Man freut sich über jedes Blümchen jetzt, was kommt so, gell?
Ja, absolut. Ich glaube, Frühling und Sonne und überhaupt draußen sein, das vermisst jetzt jeder einfach. Und bei mir sind es immer große Pflanzen, Palmen und so. Sowas liebe ich halt total.
Es sind halt jetzt diese Frühlingsblumen, wo da alle da sind. Mal gucken, was man noch findet.
Gepflanzt wird Stachelbeer, Johannisbeer und was hast du denn? Himbeer wollte man noch. Und so verschiedenes halt, so Hölze.
Naja, man setzt das schon mal das Frühjahr. Salat, wenn man ein Frühbeet hat. Und dann Radieschen, sagt man, das ist so ein Anfang. Und die Zwiebeln werden gesteckt, je nachdem. Ja, das ist so das Erste. Und Spinat, sagt man noch einmal, ja.
Die Hobbygärtner stehen wieder in den Startlöchern und auch im Geschäft von Gärtnermeister Dieter Schläret herrscht entsprechend Betrieb.
Jetzt im Frühjahr zählt's. Das merkt man jetzt an Tagen, wo es schön sonnig ist, ganz besonders. Wenn die Pflanze und die Natur loslegt, legt der Mensch auch wieder los. Besonders gut gehen jetzt die aktuellen Frühlingsblüher und jetzt um die Zeit natürlich das Gemüse. Gemüse steigt die letzten 5 Jahre immer mehr im Fokus und der Kunde hat da mehr und mehr den Wunsch, Gemüse zu kultivieren. Einmal aus dem eigenen Garten, also denkt an die Selbstversorgung. Und im zweiten ist es dann auch wieder, dass ich weiß, was ich habe. Weil über meinen gesunden Boden, über das, was ich ausbringe und wie ich das Gemüse behandle, weiß ich halt, was ich habe.
Diesen Trend kann Marianne Scheu-Helgert bestätigen, die Chefin der Bayerischen Gartenakademie an der Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau in Veitshöchheim. Und seit Beginn der Corona-Pandemie haben offenbar noch mehr Menschen ihren grünen Daumen entdeckt.
Wir haben das auch am Gartentelefon unserer Bayerischen Gartenakademie verspürt. Es sind mindestens doppelt so viele Anfragen wie sonst und auch Mailanfragen haben ganz kräftig angezogen, weil einfach gerade im ersten Jahr mir viele Leute auch privat gesagt haben, wie sehr sie jetzt erkannt haben, wie schön das ist, wenn man über, und sei es bloß über einen Balkon, verfügt.
Im Schaugarten in Veitshöchheim sprießt nach dem milden Winter schon das erste zarte Grün aus dem Boden.
Es hat ja viele Niederschläge gegeben und die ersten warmen Tage, die ja zwischendurch immer wieder mal eingestreut sind, führen dazu, dass es kräftig grün dort sprießt. Manchmal sogar zu viel und jetzt stehen wir hier gerade vor dem behaarten Schaumkraut. Ist eigentlich ein schlimmes Unkraut, macht so weiße Blütchen und nachher springen die Samen. Aber jetzt wäre der richtige Zeitpunkt, das junge Grün zu ernten. Schmeckt klasse wie Kresse, also entweder als Topping in Salate oder mit Schmand, mit Frischkäse angemacht. Ganz toll, ein bisschen Knoblauch und Zwiebel, Zitrone dazu, fertig.
Und noch etwas ist jetzt schon erntereif.
Was wir hier im Garten haben und was ich auch zu Hause in meinem Privatgarten habe, ist Gartenampfer. Die Kinder fliegen übrigens drauf. Ich hatte das auch im Schulgarten, wie ich den einmal ein paar Jahre lang betrieben hatte mit Kindern. Da will jeder Blättchen probieren und auch da empfehle ich eine Zubereitung mit Schmand, Knoblauch, ein bisschen Zitrone und ist wunderbar als Brotaufstrich, als Dip für andere Gemüse. Und gerade dieser Ampfer, dieser frische, zarte Gartenampfer, der gibt so richtig so einen säuerlichen Pep dazu. Und der sprießt schon mindestens seit 14 Tagen.
Mit der ersten Gemüseernte aus eigenem Anbau hat es freilich noch etwas Zeit. Säen sollte man die frühen Sorten aber jetzt schon, rät die Expertin und erinnert an die Hitze- und Trockenperioden der letzten Jahre, gerade in Unterfranken.
Deswegen werden wir hier so bald wie möglich mit dem Anbau starten. Dann haben wir Kulturen, die sind fast schon fertig, bevor die große Trockenheit kommt. Erbsen zum Beispiel. All das Frühgemüse, was es gibt. Zum Zweiten setzen wir auf Sägemüse mit langer Pfahlwurzel. Wir säen zum Beispiel Pastinaken, wir säen Möhren, wir säen Wurzelpetersilie. Die keimen umso besser, je feuchter der Boden noch ist und bilden dann als erstes ein ganz dünner, fadenförmiger, aber teils metertiefer Wurzel aus. die überdauern praktisch diese Trockenheit. Und bei der Pastinake kommt noch etwas hinzu. Sie nutzt auch diese milden Winter. Die ist absolut winterhart die letzten Jahre gewesen. Das heißt, der Hobbygärtner kann im Februar ernten, eine frische Pastinake aus dem Garten.
Legt man die romanische Tradition an, dann, wie gesagt, sind frisch und kalt ein und dasselbe. Und genauso wie kalt ist frisch in dieser Bedeutung ein durchaus relativer Begriff. Die simple Feststellung, etwas sei kalt oder frisch, zieht unweigerlich die Frage nach sich, wie kalt oder wie frisch. Während 18 Grad vielleicht dem Gartenarbeiter als relativ warm erscheinen, kommen sie dem Genießer an einem Tisch im Freien möglicherweise ziemlich frisch vor. Nur in der Bedeutung neu, jung ist frisch nicht relativ. Nun gut, Käufer und Verkäufer im Laden können schon einmal durchaus unterschiedlicher Meinung darüber sein, wann genau ein Fisch noch als frisch zu bezeichnen ist. Und natürlich ist ein 40-Jähriger gegenüber einem 18-Jährigen steinalt, obwohl er verglichen mit einem 80-Jährigen ein junger Hupfer ist. Und so wie mit Menschen ist es auch mit Traditionen. Man meint immer bloß, sie seien uralt, weil man es nicht anders kennt. Meistens aber sind sie jünger als gedacht. Noch ziemlich jung und frisch zum Beispiel ist eine Tradition aus dem oberfränkischen Bamberg. Gerade mal 50 Jahre ist es her, dass man die kulinarische Tradition der Kunigundenringe erfunden hat. Die gibt's nur zu einer bestimmten Zeit im Jahr, nämlich in den Wochen um den Namenstag der heiligen Kaiserin und Bamberger Bistumsgründerin Kunigunde herum. Der ist alljährlich am 3. März. Mag's noch so frisch sein, Kunigund macht warm von und, heißt's in der bekannten Bauernregel, und der Kunigundenring macht auch warm von innen, zumindest wenn er frisch ist.
Am besten schmecken solche Gebäcke, wenn sie lauwarm sind, sage ich mal. Also nicht direkt aus dem Ofen, aber sagen wir, wenn sie so ein ganz kleines bisschen Temperatur noch haben.
Bäckermeister Michael Kerling lässt sich das kreisrunde, brezengroße Gebäck mit großem Loch in der Mitte schmecken. Es stellt den Ring der Kaiserin Kunigunde dar, um den sich mehrere Legenden ranken. In Kerlings Traditionsbäckerei in Bamberg werden die Kunigundenringe in den Wochen um den 3. März herum in den Ofen geschoben. An diesem Tag im Jahr 1033 starb die heilige Kunigunde, die gemeinsam mit ihrem Mann Heinrich das Bamberger Bistum gestiftet hatte. Seit den 1970er Jahren gilt der 3. März als Kunigundentag.
Dann hat man natürlich versucht, auch kulinarisch, sage ich mal, jetzt irgendwo eine Würdigung zu finden. Und dann ist man auf Kunigundenring gekommen. Es gibt aber andere Ringe noch, die um den 20. Januar gebacken werden. Das sind die sogenannten Sebastianeringe.
Gleiche Form, selber Teig. Sebastiani- und Kunigundenringe vereint auch der religiöse Hintergrund. Sebastianiringe wurden früher für den Verkauf am Rande einer Prozession in Bamberg gebacken. Kunigundenringe sind eine Hommage an Kaiserin Kunigunde, die bis heute nicht nur in Bamberg verehrt wird.
Der Teig ist im Grunde genommen ein ungesüßter Hefeteig. Die Zutaten sind einfach Hefe, Salz, ganz wenig Zucker, den braucht man für die Bräunung und etwas für die Splitterung, Malz und Milch.
Der Teig, sagt Bäckermeister Michael Kerling, auf dem Weg in die Backstube, sei außerdem identisch mit dem des bekanntesten Bamberger Gebäcks, dem Bamberger Hörnchen. In der Backstube bearbeitet Bäcker Mario einen Klumpen hellen, elastischen Teigs. 24 Stunden Ruhe im Kühlhaus liegen hinter diesem. Nun legt der Bäcker die wichtigste Zutat obendrauf, ein großes Stück reine Butter.
Der wird jetzt eingezogen, der Teig. Kommt quasi die Butter rein. Mache ich alles schön zu.
Beim Einarbeiten der Butter hilft Mario eine Ausrollmaschine mit zwei Walzen. Immer wieder faltet Mario den Teig übereinander und die Maschine walzt ihn wieder platt. Den Effekt dieser Prozedur erlebe man später beim Biss in den Kunigundenring, verspricht Michael Kerling.
Die Splitterung des Teiges entsteht durch verschiedene Fettschichten. Und wir müssen hier versuchen, dass es möglichst dünne Fettschichten gibt. Das ist entscheidend für die Splitterung nachher des Teiges.
Jeder Kunigundenring wiegt exakt 60 Gramm. Eine Maschine teilt den Teig in entsprechende Stücke. Dann greift sich Mario ein Teigstück nach dem anderen und zaubert daraus mit flinken Händen einen Kringel.
Ich nehme den Teigling und mache ihn etwas lang Und dann tue ich nur etwas twisten und dann mache ich ihn zum Ring und dann lege ich es aufs Blech.
Nach einer Sprühdusche mit Wasser für den Glanz geht es bei 230 Grad in den Dampfbackofen.
So, und jetzt wird es gleich etwas zischen.
Während ein Blech voller Kunigundenringe im Ofen heiß wird, erzählt Michael Kerling seine Lieblingsversion der Legende, die sich um Kunigundes Ring rankt. Im Mittelpunkt stehen zwei Glocken des Bamberger Doms, gestiftet von Heinrich und Kunigunde. Die Legende besagt,
dass sie betrübt war darüber, dass die Heinrichsglocke etwas dumpfer klingt. Und sie den Ring wirft und sie trifft ihre Glocke da damit, aber sie erleidet außer diesem Loch im Mantel, den es ja wirklich gibt, verliert sie trotzdem nicht ihren Klang.
In einer anderen Version der Legende wird erzählt, das Kaiserpaar sei darüber in Streit geraten, welche Glocke schöner klänge. Kunigunde zog verärgert ihren Ring vom Finger und warf ihn mit den Worten, so wahr dieser Ring meine Glocke und nicht deine treffen soll, so wahr ist meine die schönste und vom reinsten Klang. Der Ring schlug ein Loch in die Kundelsglocke, doch ihr Ton blieb unverändert rein und schön. Nach einer Viertelstunde kommen die Kunigundenringe aus dem Ofen und landen wenige Minuten später frisch in der Auslage der Bäckerei Kerling in der oberen Königstraße 12 in Bamberg. Ob es den Kunden wohl schmeckt?
Sehr gut. Schön knusprig.
So wie Bamberger Händler.
Na gut. Ähnlich wie ein Butterhörnchen, finde ich. Ein bisschen trockener, aber sonst sehr lecker.
Bäckermeister Michael Kerling genießt die knusprigen Kringel am liebsten ganz pur. Aber da hat jeder seine eigene Tradition.
Manche tun auch noch mal Butter drauf und Marmelade. Aber da würde ich drauf verzichten. Ich würde nur noch Marmelade nehmen.
Bayern genießen. Das Zeit für Bayern Magazin. Jeden ersten Samstag im Monat auf Bayern 2.
Wir können uns heute kaum ausmalen, wie freudig in früheren Zeiten der Frühling begrüßt worden ist. Mehr Wärme, mehr Licht, endlich wieder Farben und endlich auch wieder frisches Grün, das nicht nur den Tieren gut schmeckt, sondern mittelbar oder auch unmittelbar uns Menschen. Zu den wichtigsten Inhaltsstoffen des Grüns gehören die sogenannten Carotine, sogenannte sekundäre Pflanzenstoffe, die in den Pflanzen eine Gelb- oder Rotfärbung hervorrufen. In der gelben Rübe, der Karotte, sind natürlich Carotine enthalten, aber auch in der Tomate oder Erdbeere beispielsweise und im grünen Gras. Das frisst jetzt die Kuh, wenn sie wieder auf die Weide kommt, was zur Folge hat, dass die Sommermilch gelber sein kann als die Wintermilch, wo es nur carotinarmes Heu gibt. Jetzt sagen Sie vielleicht, ich kenne da keinen Unterschied, für mich ist die Milch immer weiß. Das stimmt aber nur für frische Milch, wo die fettlöslichen Carotine noch in winzigen Fettkügel eingeschlossen sind. Werden die Fettkügel aufgebrochen, wenn das Fett abgeschöpft und gerührt wird bei der Butter- oder Käseherstellung, dann werden die Carotine sichtbar. Deswegen sind Butter und Käse gelb. Je älter, desto sichtbarer wird das Carotin, wie beim alten Emmentaler. Ein Weichkäse dagegen ist viel heller und ein Frischkäse, womit wir wieder beim Thema sind, ist weiß, eben weil er ganz jung ist und ganz wenig verarbeitet. Ein typischer Vertreter und gleichzeitig ein kulinarischer Botschafter Frankens, der sogenannte Ziberles-Käse. Am besten aus frischer Milch.
Frau Zeller, wo gehen wir jetzt hin?
In Stall.
In Stall?
Ja.
Zu den Milchkühen, wie viel haben Sie?
Genau, 50 aktuell.
So, jetzt gehen wir hier rein. Und Sie beziehen von Ihren Kühen ja die Milch, ne,
genau,
mit der Sie arbeiten und die Sie auch verzehren. Und das ist alles Rohmilch, oder? Sie kochen die nicht ab?
Ja, nee, also wir kochen die eigentlich überhaupt nicht ab. Also zum Frühstück oder wenn wir sie so trinken oder wenn ich sie verarbeite. Selbst zum Joghurt machen wird sie eigentlich nur kurz erhitzt, aber nicht abgekocht.
Wir haben ja folgendes Experiment vor, dass wir einen traditionell fränkischen Ziebeleskäse herstellen. Den machen wir mit Ihrer Milch.
Ja, genau.
Und die traditionelle alte Herstellung des Ziebeleskäse ist ja auch mit Rohmilch.
Genau, also früher war halt so, dass ja nichts weggeschmissen worden, dass die Milch, die quasi dann sauer worden ist, also gestockte Milch, hat man es früher genannt, die ist dann in der Küche weiterverarbeitet worden und die ist nicht abgekocht worden. Die Rohmilch ist ja gerade mit, was so die Abwehrstoffe und so weiter betrifft, also am gesündesten.
Ich freue mich sehr drauf.
Ja, ich würde jetzt auch gleich noch mit Ihnen in den Garten gehen. Es gibt ja die ersten Sprossen vom Schnittlauch und der schmeckt ja klasse.
Wenn der ganz frisch ist?
Ja, die ersten Frühlingskräuter, das ist so, finde ich, absolutes Highlight.
Das holen wir uns jetzt auch dazu. Denn Schnittlauch brauchen wir dann, gell?
Ja, der kommt mir dazu zur Würze und dass es einfach ein wenig abgerundet wird vom Geschmack her.
Also, Schnittlauch aus eigenem Anbau, aus dem eigenen Garten und eine eigene Milchkühe. Da bin ich schon ein bisschen neidisch jetzt, Frau Zeller, ehrlich gesagt.
Okay, ich würde sagen, dann starten wir.
Jetzt haben Sie hier gerade schon einen Topf mit einem riesen Teller vor uns hingestellt. Was ist das hier?
Das riecht mal schon, riecht so leicht säuerlich. Das wird unser Zibeles-Käse.
Das wird der Zibeles-Käse.
Ja.
Aber bis die Milch so ist, dauert es eine Weile.
Ja, genau. Also ich habe die quasi vor 3 doch angesäuert. Ich mache Joghurt selber bei uns. Und dass das ein bisschen beschleunigt wird, habe ich quasi so einen kleinen Becher Naturjoghurt in die Milch gerührt. Und die ist nicht erhitzt. Die wird dann einfach aufgestellt in der Küche. Ab 22 Grad vermehren sich die Bakterien dann. Und dann irgendwann gibt es die gestockte Milch. Und darum schaut es so aus, wie Wackelpudding. Und jetzt ist ihm ganz wichtig, jetzt stellen wir die auf dem Herd. Mittlere Hitze, weil ganz wichtig ist, wenn es zu kalt ist, dauert es ewig. Wir brauchen jetzt mindestens eine halbe Stunde, bis ihr das zusammenzieht. Weil es ist quasi so, dass ihr der Quark oder der Käse zieht sich zusammen, der Zibeles-Käse, und die Molke bleibt dann über.
Gut, dann lassen wir jetzt den Topf samt Inhalt eine halbe Stunde stehen. Da trennt sich jetzt also die Molke vom Käse. Frau Zeller, vielleicht in der Zwischenzeit, wir sprechen die ganze Zeit vom Zibeles-Käse. Woher eigentlich der Name?
Also Zieberle, ja. Was ist Zieberle? Ja, also Zieberle ist ein kleines Küken. Und da kommt der Name her.
Und bei Ihnen auf dem Hof tatsächlich, den Sie ja in der 4. Generation jetzt führen, da war das auch gang und gäbe, dass man die Küken mit diesem Käse gefüttert hat.
Genau, weil es ja die Möglichkeit nicht gegeben hat, dass man irgendwo jetzt ein Fertigfutter herkriegt hat. Also es war beeindruckend. Und zu den Zieberles-Käse dann noch Brennnessel dazugekommen, weil die sehr gesund waren. Und dann hat man Wiegemesser gehabt und da ist das außen gleich so zerhackt worden, der Zwiebeleskäse drunter, und so sind die kleinen Kerle dann aufgezogen worden.
Der macht man jetzt schon. Ah, jetzt ist er aber schon richtig der gestockt und dickflüssig.
Und da ist jetzt schon der erste Zwiebeleskäse.
Da sieht man es am Rand, ganz dünnflüssig und in der Mitte ist jetzt dickflüssig.
Und das ist jetzt quasi nicht mehr so diese feste Masse, sondern es sind jetzt so Stücke drin und oben sieht man schon, dass sich die Molke absetzt. So ist es eigentlich perfekt.
Ja, aber jetzt im Topf ist es leicht, aber wie kriege ich denn das jetzt getrennt dann nachher?
Ja? Ich habe da so ein Edelstahlsieb und die Mullwindel und dann stellen wir drunter wieder eine Metallschüssel oder eine Emailschüssel und dann wird quasi das Ganze abtropfen lassen. Dann fängt man unten die Molke auf, weil zum Wegschütten ist sie einfach zu short und oben im Mulldurch sammelt sich dann unser Zwiebeleskäse. Das sieht man schon unten. Da sieht man schon den Käse unten. Und jetzt trennt sich das Ganze quasi schwarz, wenn man das so kippt. Dann haben wir schon wieder.
So läuft die Molke ab.
Genau. Das ist jetzt unser Zwiebeleskäse. So, dann probieren wir mal.
Also, jetzt machen wir von dem Grobkörnigen was rein, ne? Nicht zu wenig, würde ich sagen.
Nicht zu wenig. Nicht zu wenig. Und damit man das jetzt ein bisschen, dass es einfach ein wenig homogener wird und sich schön aufs Brot streichen lässt, gehen wir jetzt dann, wenn wir ihn anmachen, mit dem Schnittlauch und mit Salz und Pfeffer ein bisschen vor dem abgeschöpften Sauerrahm dazu. Man kann eigentlich Füllkräuter, man kann ein Petersilie drauf tun, schön fein.
Brennnessel wird auch gehen.
Brennnessel. Ne? Der Gusch, wenn der frisch ist, schmeckt da sehr gut. So die ganzen Wildkräuter sind eigentlich klasse dazu. Ich nehme ja mal frischen Pfeffer, frisch gemahlenen Pfeffer. Erstens ist er dünner und zweitens schmeckt der viel besser. Und dann ist Salz dazu. Und dann vermengen wir das Ganze und dann ist unser Zibeles-Käse eigentlich schon fertig.
So, kann losgehen.
Ja.
Oh, sehr gut. Ich freue mich jetzt sehr drauf. Sehr gut.
Kann man sich dran gewöhnen, oder?
Wirklich, kann man sich dran gewöhnen. Was super ist, ist mit diesem Gewürzbrot, also mit diesem Bauernbrot, die Gewürze da drin, das ist wunderbar zu dieser Frische vom Käse. Sehr gut.
Fränkischer Genuss pur.
Auf unserer Bayern-Genießen-Seite gibt es das Rezept für Tanja Zellers Zibeles-Käse Und da finden Sie auch den Link zu einem YouTube-Video, auf dem zu sehen ist, wie sich die Kühe der Zellers freuen, wenn sie nach dem langen Winter zum ersten Mal wieder auf die frischgrüne Weide dürfen. Selbstverständlich unterscheidet sich Milch aus Frischfütterung nicht nur in der Farbe von Heumilch oder dergleichen. Und selbstverständlich kann man mit frischer Milch noch viel mehr machen als Tiberleskäse. Zumal, wenn sie aus der bayerischen Milchgegend schlechthin kommt, dem Allgäu. Frischer und echter kann man sich die Natur nicht auf der Zunge zergehen lassen, heißt es auf der Website von Ofterschwang im Allgäu. Die dortige frische Palette reicht vom Allgäuer Bergkäse bis zum Eis aus frischer Ofterschwanger Milch. Schließlich fällt der Startschuss für die Erfrischung schlechthin Jahr für Jahr früher.
Es ist Melkzeit im Stall von Ludwig Auffinger aus Hüttenberg, einem Ortsteil von Ofterschwang im Oberallgäu. Er ist einer von heute nur noch 8 Bauern, die täglich die frische Milch in die örtliche Sennerei liefern. Sie liegt in Sichtweite seines Hofes. Er legt Wert darauf, dass seine Tiere so gut wie nur Heu und Gras fressen.
Die Fütterung beeinflusst einfach die Milch. Das kann da auch der Käser dann sagen. Sobald die ersten Kühe auf der Weide sind, verändert sich die Milch. Dann muss er das Käseverhalten, gerade in dem Rohmilchkäsebereich, wie wir es machen in Hüttenberg, da ist das Verhalten von der Milch ganz anders. Da muss er mit Kulturen ganz anders arbeiten, mit den Temperaturen, weil die Milch andere Ausgangsposition hat als in der Winterfütterung.
Und wie schmeckt sie dann, diese frische Milch?
Und sie schmeckt halt süßlich, oder? Aber an was man das, wie ich das erklären soll, habe ich jetzt.
Intensiver. Das übliche Milch, das man im Supermarkt kauft.
Die Milch hat geschmacksintensiver.
Massimo Maguolo kommt Ludwig Auffinger zu Hilfe. Maguolo ist der Eismacher in Ofterschwang. Gar nicht so leicht, den Geschmack frisch gemolkener Milch zu beschreiben. Dann reichen wir die Frage an die Fachleute der Molkereischule in Kempten weiter. Schulleiter Tobias Langer bekommt immer wieder mal frische Milch bei Freunden auf deren Hof kredenzt und sagt:
Es ist ähnlich wie beim Bier. Ein warmes Bier schmeckt auch anders wie ein kühles Bier. Und durch die Kälte werden halt diese Aromen nicht ganz so, kommen nicht ganz so zum Ausdruck. Und ich sag mal, es ist ein milder Geschmack, tendenziell leicht süßlich und cremig, sahnig.
Über Geschmack braucht man nicht streiten. Entweder man mag's oder man mag's nicht. Und obwohl die Milch überall vor der weiteren Verarbeitung pasteurisiert, sprich erhitzt werden muss, laut Heiko Richard auf
mindestens für 72 Grad für mindestens 30 Sekunden,
erkennt der Lebensmitteltechnologe und Lehrer an der Molkereischule schon am Eisgeschmack, ob frische Milch verwendet wurde oder Haarmilch, also UHT oder ultrahoch erhitzte Milch.
Für, sagen wir, Speiseeis nehmen wir in der Regel immer sogar recht rahmige Milch. Das heißt, wir haben da in der Regel einen Fettgehalt von 10%, also sehr hoch. Also wir reichern das im Prinzip mit Sahne an. Die UHT-Milch hat halt einfach so diesen typischen Kochgeschmack, der in Milch entsteht, einfach wenn sie sehr hoch erhitzt wird. Der lässt sich nicht komplett verhindern.
In Ofterschwang landet jedenfalls die frisch gemolkene Milch aus Ludwig Auffingers Stall im Eis. Tag für Tag holt Massimo Maguolo sie im Sommer in der Sennerei ab. Ganz klassisch.
Mhm. Das ist schon eine Kanne, ja. Wie Heidi früher. Jede Milchkanne sind 20 Liter. Die bringe ich runter und dann wird nach und nach alles bearbeitet.
In seinem Hauptbetrieb in Sonthofen wird die Milch zunächst pasteurisiert und dann zu Eis verarbeitet. Die fertigen Kreationen liefert er dann zurück nach Ofterschwang in die Eisdiele. Ein Kreislauf kurzer Wege und die Konzentration auf regionale Produkte ist dem Initiator des Eisladens, Bürgermeister Alois Ried, wichtig.
Also wenn wir jetzt ein Bananeneis, Erdbeereis und Haselnuss machen, das gibt es jetzt, sage ich jetzt mal, in Augsburg, München und in Düsseldorf auch. Aber deshalb haben wir schon gesagt, eine regionale Milch, da braucht man dann irgendeine Geschichte noch dazu, was das Allgäu auch prägt. Angefangen von Honig zu Hanf zu Latschenkiefer. Und das sind so die verschiedenen Eissorten, dass man sagen, die regionale Milch und dann noch so eine regionale Note aus der Gemeinde von unseren Kräuter, Pflanzen etc. Und deshalb machen wir jedes Jahr ein eigenes Eis, das fürs Oberallgäu spricht.
Herauskommt dabei zum Beispiel das Enzian-Eis. Das gab es im vergangenen Jahr. Und es war eine Herausforderung. Sie hatten es nämlich zunächst mit den von Hand gesammelten Wurzeln versucht. Weil aber eher eine Magenkur als ein Eis für Genießer dabei herauskam, sind sie dann doch auf den Enzianschnaps umgestiegen. Auch Eisprofi Maguolo ist immer wieder überrascht, was alles funktioniert.
Ja, das Hanf, wo ich gesagt habe, na, das kann man nicht machen, ehrlich. Aber es hat, war wirklich gut. Oder das Bergkäse. Das Bergkäse, wer denkt, ist Bergkäse in Eis. Aber nach langen Tests, wahrscheinlich mein Favorit. Weil der hat diese salzige und süßes gleichzeitig im Mund gehabt, aber ganz dezent. Er ist so harmoniert, dass automatisch hast du Lust auf eine zweite Gurke gehabt. Super.
Im Mai wird die Eisdiele wieder öffnen. Welche Spezialität es in diesem Sommer geben wird, will Alois Ried noch nicht verraten. Frischmilcheis wird es vermutlich nicht sein. Das hatten sie nämlich schon mal. Tobias Langer von der Molkereischule ist jedenfalls neugierig geworden. Auch er will im Sommer in Ofterschwang mal vorbeischauen. Und einen wichtigen Tipp hat er noch.
Kauft Eiscreme, wenn ihr einen vollmundigen, sahnigen Geschmack haben wollt, weil da eben nur Milchfett drin ist, während bei Speiseeis oft das Milch ausgetauscht wird durch Pflanzenfette.
Es ist nur ein scheinbarer Widerspruch, wenn sich einer auffrischt, indem er sich abfrischt. Wer sich von oben bis unten abkühlt, der kommt, wie Steffen Kopetzky aus seiner Tonne, mehr oder weniger von unten bis oben erneuert. Daran sieht man auch, dass im ewigen Auf und Ab von Temperaturen und Jahreszeiten der Zeitpunkt von Frische immer etwas relativ Empfundenes bleibt. Eigentlich kann man in jedem Monat des Jahres, an jedem Tag, zu jeder Stunde frisch anfangen, weil zu jeder Zeit gilt, dass frisch gewagt halb gewonnen ist. Aber am schönsten ist der Neuanfang halt immer noch jetzt, wenn der Frühling beginnt, wenn man das neue Jahr gewissermaßen auf frischer Tat ertappt. Und selbst wer nicht mehr ganz frisch ist, weil er schon viele Lenze auf dem Buckel hat, der erlebt ihn immer wieder gern, diesen Moment alter Frische, der in die müden Knochen fährt wie eine frische Brise. Einen schönen Frühlingsanfang wünsche ich Ihnen.
Frisch, das war Bayern genießen im März. Mit Gerald Huber und 7 Beiträgen aus den 7 bayerischen Regierungsbezirken. Sarah Koschamos war dabei, wie sich der Pfaffenhofener Bestsellerautor Steffen Kopetzky in seiner Regentonne abgefrischt hat. Thomas Muggenthaler hat über die Frischlinge und Überläufer in Niederbayern berichtet. Was Wassily Kandinsky und Gabriele Münter in ihrer Kalmünzer Sommerfrische getrieben haben, hat Uli Scherr erzählt. Anja Bischoff war dabei, wie Bamberger Kunigundenringe gebacken werden. Wie fränkischer Zieberleskäse gemacht wird, dabei hat Tobias Föhrenbach zugeschaut. Neuigkeiten aus dem Garten hat Anke Gundelach geliefert. Und Doris Bimmer hat erzählt, was man mit frischer Allgäuer Milch alles machen kann. Ton und Technik Luca Nikolic, Redaktion Gerald Huber.